Increase Cycle Time, der Jobrad Development Podcast.
Hallo, liebes Internet. Herzlich willkommen zu Increase Cycle Time, der Jobrad Development Podcast. Ich bin der Holger, ich bin Software Engineer in der PTO bei Jobrad, der Product und Tech Organisation. Ich mache das aber nicht alleine hier. Ich sitze unter anderem hier im Raum mit meinem geschätzten Kollegen Urs. Hallo Urs.
Hallo Holger und hallo liebes Internet. Ich bin Urs, ich leite das Team Developer Experience in der PTO. Und mal zu zweit und heute auch mit Gast wollen wir euch das Thema Software Development bei Jobrad in all seinen Facetten näher bringen. Heute dabei ist der Martin.
Hi zusammen, ich bin Martin, ich bin Produktmanager bei Jobrad und bin seit knapp 8,5 Jahren dabei, immer irgendwie in der Softwareentwicklung. Die Rollen hießen unterschiedlich, die Tätigkeit ist ähnlich. Genau, und ich freue mich heute mit den beiden ein bisschen über die Historie zu sprechen und wie wir da hingekommen sind, wo wir heute sind.
Ja, cool, dass du dir Zeit genommen hast. Fantastisch. Ja, wir haben schon in den Folgen davor immer mal wieder über die PTO geredet, haben das auch schon, glaube ich, in der allerersten Folge haben wir das schon so ein bisschen skizziert. Aber natürlich spannend ist die Frage, warum gibt es die überhaupt? Wie ist die entstanden? Und da ist der Martin, glaube ich, einer der besten Kandidaten. Um das mal, weil du warst dabei.
Das hoffen wir auf jeden Fall, sonst hätten wir ja den Falschen eingeladen.
Da müssen wir sofort abbrechen.
Ja, dann schaue ich mal, ob ich ein bisschen was Spannendes erzählen kann. Ne? Ja. Also der Erste war ich nicht. Ne? Ich war Mitarbeiter Nummer 85, glaube ich, aber in der Softwareentwicklung, ja, letztendlich waren wir zu zweit. Also ich habe angefangen, da hieß die Rolle noch Projektmanager. Und die komplette Softwareentwicklung war bei einem externen Dienstleister am anderen Ende der Republik. Und ja, da sind wir alle 6 Wochen zum Sprint-Planning hingefahren. Aber es war letztendlich so ein bisschen wie eine Abteilung, die woanders sitzt. Also die waren zu 95% nur für uns tätig und sind auch mit uns gewachsen. Also nicht so klassisches Dienstleisterverhältnis, würde ich behaupten. Mhm. Aber natürlich schon so ein bisschen speziell. Wir haben damals die Anforderungen von den internen Multiplikatoren, haben wir die genannt, aufgenommen, also aus allen Fachbereichen. Mhm. Und haben dann mit den Projektmanagern auf der anderen Seite gesprochen und die wiederum mit den Entwicklern, also so ein bisschen Flüsterpost, bis mal die Anforderungen vom Kunden bis zu demjenigen kam, der es dann programmiert hat. Mhm. Ja, und so wie Jobrad gewachsen ist, ist auch dieses Konstrukt gewachsen. Da kamen immer wieder Entwickler dazu und irgendwann hat man gemerkt, es skaliert gar nicht so richtig. Und es sind auch viele Dinge verloren gegangen in dieser Strecke, also einfach durch die langen Kommunikationswege. Mhm. Dann kam man irgendwann auf die Idee, warum können wir das nicht zu uns holen? Da waren wir noch weit weg von der PTO, aber zur Idee, eigene Softwareentwicklung mal zu starten, war dann geboren.
Wie ist man das angegangen? Weil, also es klingt so, als hätte man wenig internes Know-how mit Softwareentwicklung gehabt.
Ja, also wir hatten schon so ein, zwei Experten und auch Entwickler bei uns, die so als Freelancer auch so ein bisschen dabei waren. Mhm. Vor allem unser damaliger Bereichsleiter hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, was man braucht. Mhm. Ja, und dann gab es eine persönliche Beziehung. Ne? Holger, einer der Gründer, hatte eine persönliche Beziehung zu dem Geschäftsführer des Dienstleisters. Und dann sind wir das recht offen angegangen. Also es war jetzt keine feindliche Übernahme, sondern wir haben da ganz transparent drüber gesprochen, dass wir Leute zu uns holen wollen und auch warum. Und ist auf offene Ohren gestoßen und dann sind wir tatsächlich mal mit Holger und einer großen Mannschaft dahin gefahren und haben Einzelgespräche geführt und Werbung für Jobrad gemacht und probiert, die Leute zu überzeugen, dass sie zu uns kommen. Wir hatten keine Ahnung, ob da überhaupt jemand Lust drauf hat. Aber letztendlich sind dann alle die wir haben wollten, auch tatsächlich zu uns gekommen und die meisten sind auch nach Freiburg umgezogen. Also es war ein richtig großes Projekt mit Umzug und Unterstützung und Wohnungssuchen. Und die waren noch mal eine Woche hier zum Kennenlernen, den Rest der Firma kennenlernen, den Campus sehen. Mhm. Das war.
Gab es den Campus damals schon? Oder?
Ja, nicht so richtig. Wir waren im Straumann-Gebäude, also hier gerade nebenan. Mhm. Und das Gebäude Nord war noch nicht fertig. Also wir haben die Baustelle mit denen angeguckt. Aber er hat schon ein Gefühl dafür gegeben, was da entsteht. Ne? Mhm. Und das Ganze drumherum. Also waren ja hier noch mehr Gebäude, alle verteilt. Die haben dann schon einige kennengelernt. Mhm. Wir haben ein Jobrad-Fab gemacht extra mit denen und
Fab ist ein Feierabendbier für die Leute, die es nicht wissen.
So, danke. genau, und das hat gut geklappt. Genau, die sind dann alle zu uns gekommen. Das sind auch viele, sind heute noch da. Ne?
Ja, cool. Ja, und seitdem sind wir ein Unternehmen, was Softwareentwicklung macht.
Genau, ja. Damals haben wir dann, ich glaube, wir waren am Anfang mal alle so in einem Team und haben dann halt das hier gemacht, was davor über die Flüsterpost funktioniert hat. Und auch da hat man recht schnell gemerkt, wir müssen das irgendwie aufteilen. Wenn wir alle am gleichen Code-Schnipsel arbeiten, kommen wir uns in die Quere. Und dadurch haben wir dann ja Wertstromteams gebildet. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was wir heute haben, aber nicht ganz eins zu eins abbildbar. Aber wir haben so ein bisschen probiert aufzuteilen, wer ist für was zuständig. Hatten dann auch schon ein paar Menschen mehr, die dann nicht mehr Projektleiter, sondern Product Owner hießen und haben probiert, damit zu skalieren. Da gab es immer noch Abhängigkeiten und Abstimmungsbedarf, aber man hat schon gemerkt, das ist eher was, was so der Geschwindigkeit des Wachstums mithalten kann und einigermaßen skaliert. Ja.
Und das heißt, im damaligen Setup wart ihr Product Manager und Developer? Also jetzt rollenmäßig.
Ja, also wir haben es explizit Product Owner genannt, weil es damals noch den Bereich Produktmanagement außerhalb gab. Mhm. Und da war schon immer so ein bisschen unklar, wo ist denn da der Unterschied eigentlich? Mhm. Und natürlich haben wir bei vielen Ideen und Anforderungen dann mit dem Produktmanagement gesprochen. Das hat sich, glaube ich, für beide Seiten damals schon komisch angefühlt. Deswegen ist gut, dass wir das heute nicht mehr haben. Aber letztendlich, genau, wir waren Product Owner, Product Manager und Entwickler. Und dann je nachdem, wo der Fokus lag, bisschen mehr Frontend und Backend, aber eher Backend-lastig, behaupte ich mal, weil wir da ganz viele Prozesse einfach bearbeitet haben. Da war noch gar nicht so viel im Frontend gemacht und UX war auch noch in weiter Ferne. Ne? Das gab es eigentlich so gut wie gar nicht. Ja.
Und das war dann diese Phase, das Ding nannte sich DSS, war das dann? War das das? Oder war das, oder?
Also ganz am Anfang hieß der Bereich O und S, Organisationsentwicklung und Systeme.
Ah, okay.
Zwischenzeitlich dann D und S, Digitalisierung und Systeme. Und das ist ja der Vorgänger zur PTO.
Okay.
Wir waren damals auch noch mit der klassischen IT in einem Bereich. Also wir hatten auch wirklich die ganzen Hardware- und Telefonie-Themen und so dann einfach bei uns in einem anderen Team. Das ist ja jetzt alles ein bisschen größer und damit auch gesplittet. Genau, wir haben damals eine recht große Migration gemacht, das ERP-System auf mehrere Versionen hochmigriert und von der Community-Version in die Enterprise-Version. Das ging dann entsprechend auch länger und danach sind wir in das, was wir Wertstromteams genannt haben, reingegangen. Die sind schon recht ähnlich zu den Teams, die wir jetzt heute haben. Mhm. Aber man hat gemerkt, das passt noch nicht so ganz. Also man hat, glaube ich, immer irgendwie probiert, ein Konstrukt zu finden, das zu dem passt, was wir machen. Wertstrom war der erste Versuch. Ich finde es jetzt mit dem, was wir mit den User Journeys machen, noch ein bisschen griffiger und auch in Kombination mit UX, aber das ist erst so richtig mit der PTO dann entstanden. Ne? Also das war damals noch nicht wirklich absehbar, aber man hat gemerkt, es ist besser wie das, was wir davor gemacht haben, aber es ist noch, also da waren noch viele Themen. Wir haben auch noch nicht so richtig mit Kunden gesprochen. Klar, immer mal wieder, wenn ein Großkunde geonboardet wurde, aber das war eher die Ausnahme. Also jetzt direkt Kundeninterviews und mal wirklich Entwickler mit Kunden sprechen lassen, war damals ein No-Go. Ja? Das war noch sehr oldschool, da hat man probiert, die Entwickler zu schützen vor dem bösen Kunden oder dem bösen Vertrieb, weil die haben ja ganz viele verrückte Ideen. Ja. Und dadurch war einfach noch viel Reibungsverlust, glaube ich. Ne?
Wie habt ihr das damals festgestellt, dass es nicht so passte? Weil ich meine, ich bin jetzt ja noch nicht so lange bei Jobrad, ich bin seit Oktober hier. Ich finde es aber durchaus ein tolles Zeichen, dass eine Organisation, die sich so, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal, die sich findet oder die irgendwie im Wachstum ist, im Fluss ist, trotzdem noch irgendwie erkennt, dass die selber nicht funktioniert. Weil wenn ich so im Wachstum bin, bin ich ja gerne in diesem Modus, irgendwie, ich muss auf meine Zahlen gucken und Zahlen, alles, also die Zahlen muss ich, meine Excel-Tabelle muss noch grüner werden. Und dass ich aber trotzdem da diesen Optimierungsgedanken oder diesen irgendwie könnte ich besser funktionieren habe.
Ich glaube, es waren ein paar Stellen, aber zum einen haben wir, dadurch, dass wir eigentlich immer nur so im Feuerwehrmodus unterwegs waren und probiert haben, den nächsten großen Kunden zu onboarden, haben wir viele Dinge quick and dirty gemacht, neue Abhängigkeiten geschaffen oder Sonderlocken, wie auch immer du es nennen willst. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, wir haben so viele Abhängigkeiten in den Systemen, dass wir an manchen Stellen was ändern und an einer ganz anderen Stelle hat es eine Auswirkung. Und so langsam hat man gemerkt, das wird unserem Qualitätsanspruch nicht mehr gerecht und wir können es auch gar nicht mehr so richtig überblicken. Und dann hast du halt auch so Klassiker drin, weil wir viel mit Annahmen gearbeitet haben, haben wir halt auch Dinge ausgerollt, die nachher ja nur nicht gar nicht benutzt wurden oder vielleicht auch gar nicht verstanden wurden, wo der Gedanke gut war, aber man hat halt niemanden drauf testen lassen, der außerhalb von Jobrad hockt. Und man ist ja dann doch auch irgendwie so in seinem Tunnel. Und dass da draußen die Welt Fahrradleasing vielleicht gar nicht so gut versteht, haben wir dann an ein paar Stellen auch zu spüren gekriegt. Und ich glaube, dadurch kam immer mehr der Gedanke, boah, das muss doch auch anders gehen, das geht besser. Und dann, ja, ist man Richtung Produktteams, UX, ja, und ich sag mal, der moderneren Softwareentwicklung, die wir heute machen. Wir haben uns das auch so ein bisschen extern immer mal Input geholt und gespickt, was machen denn andere Branchen so, die ähnliche Fragestellungen haben. Und ich glaube, das Resultat war dann die PTO oder zumindest das, was es damals war. Das entwickelt sich ja eh irgendwie immer weiter, aber.
Ich wollte gerade fragen, war das so ein fließender Übergang? Also es haben sich einzelne Dinge geändert, bis wir dann irgendwann in dem Zustand angekommen sind? Oder war das wirklich, man hat sich einen neuen Plan überlegt und gesagt, ab morgen machen wir PTO.
Also es hat ja mit dem Pilotteam begonnen. Also es gab erstmal so ein Team, das anders gearbeitet hat wie die Teams davor. Und das war erstmal so ein bisschen so ein Experiment und man wusste noch gar nicht, was man davon halten soll. Und die haben aber recht schnell zurückgemeldet, dass sie den Modus ganz gut finden und alle ganz begeistert waren. Und ich glaube, es war dann schon ein ganz schöner Schritt. Also jetzt für mich, ich glaube, für die Entwickler vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied. Aber der Scope von der Rolle hat sich ganz schön verändert, ne? Weil jetzt als Produktmanager bist du ja eigentlich eher so ein bisschen Geschäftsführer von der kleinen Firma schon fast, ne? Und hast eine ganz andere Verantwortung. Das war als Product Owner schon noch sehr viel gekapselter, ne? Da haben wir auch keine Business Cases gerechnet und nicht mit Versicherungen verhandelt und solche Dinge. Das war dann eher das Produktmanagement. Aber dadurch sind eben diese Reibungsverluste entstanden, weil wir nicht wussten, was die wissen. Also klar, wir haben miteinander gesprochen, aber ich sag mal, das Alignment war jetzt auch gar nicht so da, ne? Und dadurch war es für mich schon irgendwie ein großer Unterschied. Letztendlich, ich arbeite immer noch mit so 6, 7, 8 Leuten in einem Team und wir probieren uns einen kleinen Teil der Kundenstrecke anzuschauen und das zu verbessern. Das haben wir davor auch gemacht. Aber so das, wie wir das machen und das tägliche Doing hat sich schon krass verändert.
Was würdest du sagen, sind so die Hauptunterschiede vorher, nachher? Also, du hast schon erwähnt, Wertstrom zu User Journey ist eine Änderung. Hätte ich so verstanden, es gab noch weitere.
Ja, ich glaube, die Autonomie ist jetzt schon auch eine ganz andere, ne? Also davor haben wir viel Input gekriegt von Multiplikatoren und haben uns darauf verlassen, dass andere Leute uns sagen, was wichtig ist für die Kunden und hatten auch nicht so richtig immer das Gefühl, dass wir das selber entscheiden können bis zum letzten Punkt. Klar, da sind dann auch andere Zwänge, ne? Wenn wir im Wachstum hast du ganz andere Voraussetzungen, da musst du gucken, dass du den potenziellen Großkunden glücklich machst, sonst geht er halt woanders hin. Aber da haben wir heute einen ganz anderen Grad der Autonomie. Also wir können ganz anders entscheiden, Was ist jetzt das Wichtigste, was wir als nächstes tun sollten? Und das ist auch gut so, glaube ich, weil wir am besten Bescheid wissen über den Teil der Journey, an dem wir arbeiten. Aber das ist für mich ein wesentlicher Unterschied. Also vielleicht war es ein Stück weit damals auch einfacher, weil man nicht so viel Verantwortung hatte und die eher an anderen Stellen getragen wurde. Aber die Autonomie hat natürlich auch viele Vorteile. Also man kann wirklich mit Usern sprechen und hören, was ist ihr Problem, und das mit anderen Problemen oder anderen Opportunities abwägen und als Team entscheiden, was sollten wir als nächstes tun. Das ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Und auch dieses, wir haben damals schon iterativ gearbeitet und probiert nicht 6 Monate an irgendwas zu arbeiten und es dann in einem Big Bang auszurollen. Mhm. Aber so wie wir heute vielleicht sogar mit kleinen Kundengruppen Experimente machen und uns wirklich auch ein User-Feedback holen, bevor wir an Dingen weiterschrauben und dann vielleicht irgendwann an alle ausrollen, das ist schon nochmal ein anderer Weg, die Dinge zu entwickeln, wie es halt damals in den Wertstromteams noch der Fall war.
Bei einem vorigen Arbeitgeber von mir, ich glaube, das darf ich erzählen, gab es eine große Initiative, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, die hieß From Project to Product. Und das erinnert mich gerade sehr stark daran, weil man eben immer in dieser Projektdenke war. Wir kriegen irgendwie einen Auftrag, wir machen den und dann kriegen wir den nächsten Auftrag und machen wir den. Und dann ist man natürlich so fremdgesteuert. Und wenn man das hinkriegt, diese Transition zu schaffen und die, wie du sagst, die Ownership zu übernehmen für ein Produkt, dann ist man selber sozusagen am Lenkrad, was natürlich viel mehr Verantwortung ist, aber ein ganz anderes Arbeitserlebnis, glaube ich. Und kannst du das bestätigen? Ist das so, das Produkt ist dein Baby? Also hast du eine stärkere Beziehung tatsächlich auch zu dem Produkt, was ihr macht jetzt?
Ja, definitiv. Also du hast schon eher das Gefühl, dass du... Also das Gefühl der Ownership oder der Verantwortung ist jetzt ein ganz anderes. Das haben wir davor, stand das auch in der Rollenbeschreibung drin von den Wertstromteams, aber du hast gerade ganz gut beschrieben, wir haben letztendlich auch Projekte gemacht, allerdings dann in einem Wertstromteam, aber es hat sich nicht so viel geändert zu davor. Und jetzt ist es wirklich dieses You build it, you own it. Das ist viel mehr da. Ja? Also das ist wirklich bei einem Projekt, hast ja immer so einen Abschluss gehabt und dann war die Verantwortung auch vielleicht in einem anderen Team oder in einem anderen Fachbereich. Und das haben wir jetzt so gar nicht mehr. Das ist jetzt klar, das liegt im Team und das Team hat auch die Verantwortung, dass es weiterläuft und dass auch jetzt Supportfälle bearbeitet werden und alles, was halt dazugehört. Ne? Und das habe ich schon das Gefühl, dass das ein ganz anderes Setting ist, also dass ein anderes Verantwortungsgefühl da ist. Also bei mir auf jeden Fall. Ich glaube auch bei den Teams im Allgemeinen, das kann man schon sagen.
Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt losrennen und ihre eigene PTO gründen, hast du so einen Ratschlag? Gibt es was du vielleicht anders gemacht hättest oder sagen würdest, dass es worauf man achten sollte?
Ich glaube, am Anfang hat man probiert, das klingt jetzt vielleicht böse, aber so ein bisschen die Realität auszublenden, um erstmal auszuprobieren, wie funktioniert denn jetzt die Führung von so einem autonomen Produktteam. Und man hat gesagt, ihr macht erstmal kein Stakeholder-Management und ihr müsst auch erstmal keine Supportfälle für euren Teil der Journey machen. Und dann kannst du natürlich auch an Discovery-Themen und so ganz anders dran gehen, wenn du keine Stakeholder im Nacken sitzen hast und keine User, die vielleicht gerade ein massives Problem haben mit dem täglichen Doing. Und ich kann erstmal nachvollziehen, dass man das so macht, weil man ja schon auch irgendwie kleiner anfangen muss, aber man hat daraus meiner Meinung nach einige Ableitungen getroffen, wie man zukünftig kommuniziert und vielleicht Dinge transparent macht und auch priorisiert. Und das passt eben nicht zu einem Konstrukt, in dem schon sehr viele Menschen arbeiten und vor allem tausende User jeden Tag das Produkt benutzen. Da kannst du Second-Level-Support und auch Stakeholder-Management nicht einfach ausblenden. Und ich glaube, das würde ich beim nächsten Mal mir wünschen, dass es anders läuft, weil man dann so ein bisschen in so einem Vakuum einfach Dinge entwickelt und es nachher Also dann daraus Schlüsse zu ziehen und das auf alle weiteren Produktteams auszurollen, das funktioniert dann eben nicht, wenn die auf einmal mit der Realität konfrontiert sind. Und dann entsteht, glaube ich, auch eine Erwartungshaltung, die den Teams gegenüber nicht fair ist, weil wenn ich den ganzen Tag Zeit habe, mich mit dem gesamten Team auf eine Discovery zu stürzen, dann habe ich nach 4 Wochen natürlich ein anderes Resultat, wie wenn ich nebenbei noch ganz viele andere Dinge machen muss. Und auch technische Schulden sind bei uns natürlich einfach ein Thema. Da ist durch das Wachstum sehr viel entstanden. Und das bedeutet, dass man an vielen Stellen eben nicht auf der grünen Wiese programmiert, sondern auch viele Dinge erstmal ein bisschen aufräumen muss und technische Schulden abbauen. Und das ist dann eben, da bist du dann schnell an einem Punkt, wo du nicht mehr 100% Kappa hast für die neue tolle Produktidee, sondern du bist vielleicht phasenweise nur noch mit 50% unterwegs, weil alle anderen Themen auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Und das war, glaube ich, zu Beginn einfach so, da war eine arge Diskrepanz drin. Ich will aber auch nicht tauschen, weil das war jetzt auch kein einfacher Job, die PTO zu starten und auch erstmal so eine Verantwortung aufzubauen, ne? So ein Vertrauensgefühl in den vom Rest der Unternehmung.
Ja, ich glaube, das ist auch ein schwieriger Spagat, weil andersrum, du musst ja für etwas Neues erstmal Raum schaffen und den
Ja,
Menschen den Freiraum geben.
das dachte ich auch gerade. Du musst ja irgendwie erst starten. Also das ist.
So, ja, und das, was du sagst, ergibt für mich absolut Sinn. Also, wenn du natürlich im luftleeren Raum und auf der grünen Wiese anfängst und dann die Ableitung übernimmst für alle, das funktioniert nicht. Andersrum funktioniert es aber halt auch nicht, ne? Also du kannst nicht irgendwie sagen, zu allem, was ihr eh schon macht, macht ihr jetzt noch alles anders. Spannende Frage, was da das Optimum, die optimale Balance ist. Wahrscheinlich können wir das gar nicht beantworten und jedes Unternehmen muss das für sich selber rausfinden, aber
Aus dem Bauch hätte ich jetzt gesagt, nee, das ist genau das Richtige. Also da kannst du dich noch iterativ dran. Also der dumme Spruch, das einzige Konstante ist der Wandel. Aber ja, also was ich da raushöre, gut, wenn das Unternehmen das in der DNA hat, seine Organisationsform in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, wenn man so ein Bauchgefühl hat, passt nicht so ganz. Dann mag es irgendwann, wenn wir uns jetzt die PTO angucken, die auch gut funktioniert, wie Martin, wie du es gesagt hast, vielleicht schon so ein paar hier und da noch eine Macke hat. Vielleicht gibt es irgendwann PTO2, was weiß ich, wo wir genau diese Macken angehen, was weiß ich. Also
Ja, hoffe ich doch.
wäre ein anderes, wäre, also ich finde, es
Also nee, ich gar nicht damit, dass mich jetzt irgendwas akut stört, aber wenn es die nächsten 10 Jahre genauso bleibt wie jetzt,
Ja, das meine ich, ja.
wäre es, glaube ich, in sich schon ein Alarmsignal, weil
Genau.
es ja Stillstand bedeuten
Genau,
Ja, also würde auch gar nicht in unserer Natur liegen, ne?
richtig.
Wir
Ja.
machen ja ständig, also wir führen ja ständig Retrospektiven durch und schauen, ne, was läuft denn gerade gut und was wollen wir ändern. Und die Situation ändert sich auch, ne? Wir sind ja auch mit dem Markt gerade an einer ganz anderen Stelle wie noch vor 3 Jahren. Aber ich glaube tatsächlich, so eine Blaupause, wie starte ich jetzt eine PTO, die gibt es nicht, weil da hängen ganz viele Themen dran. Also für mich ist es auch ganz stark abhängig von der Kultur. Also du musst auch Vertrauen in die Menschen haben und in die Experten. Und das Thema Transparenz spielt da auch ganz stark mit rein. Und da ist Jobrad, glaube ich, anders wie andere Unternehmen, ne? Also da hat man wahrscheinlich, wenn man das in einem anderen Betrieb startet, nochmal andere Themen. Aber das hat man hier schon gemerkt, dass es das auch nicht so einfach war, diesen Wandel irgendwie jetzt erstmal laufen zu lassen und zu gucken, weil es eben eine Phase war, wo wir auch ganz viele dringende Themen auf dem Tisch hatten. Und dann ein Team rauszuschneiden und zu sagen, ihr guckt jetzt einfach mal, wie das mit der Produktarbeit funktioniert, das muss man sich auch erstmal trauen. Weil da natürlich auch Leute drin waren, die hätten in der Zeit auch ja, ein Feature für den neuen großen Kunden bauen können und der wäre bestimmt glücklich gewesen. Und sich dann das zu gönnen und zu sagen, die 4, 5, 6 Leute, die packen wir jetzt einfach mal auf die Seite, weil wir das brauchen, das fand ich schon mutig. Das muss man sich auch trauen. Ne?
Ja, ich schaue auf die Uhr. Ich schaue immer zu Minute 26 und 28 Sekunden auf die Uhr.
Ja, kennen wir. Ja.
Das kennen wir ja, das ist eine runde Zahl. Ja. Ich hätte fast gesagt, ich habe einen guten Überblick über die Genese von der PTO erhalten.
Auf jeden Fall.
Urs, hast du noch was auf dem Herzen?
Nee, ich wollte eigentlich gerade dem Martin die Chance geben zu sagen, ja, was er schon immer mal loswerden wollte.
Ja, ich war ja ein bisschen skeptisch, ob ich heute hier so positiv Dinge erzählen kann, weil natürlich gerade der Wandel und in 8,5 Jahren, da haben wir ein paar davon durchgemacht. Der schmerzt natürlich auch zwischendurch. Aber ich glaube, das, was überwiegt und was vielleicht auch interessant ist für Menschen, die jetzt zuhören und nicht bei Jobart sind, es macht tatsächlich großen Spaß. Ich glaube, die Produktarbeit hier und die Entwicklungsarbeit, die ist schon eine ganz andere wie an vielen anderen Stellen. Und ja, ich kann nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Also wenn ich es heute vergleiche mit dem, wie ich früher bei Jobrad Softwareentwicklung erlebt habe oder auch davor bei anderen Unternehmen, dann ist das, was wir heute machen, eigentlich genau das, was ich ausprobieren wollte und einfach ein bisschen ja, moderner, agiler und userzentrierter. Das ist schon, das sind viele Buzzwords, aber das stimmt einfach, das macht Spaß und deswegen vielen Dank auf jeden Fall, dass ich heute da sein durfte.
Vielen Dank, dass du hier warst. Was für ein fantastisches Schlusswort.
Ja.
Hätten wir nicht besser hingekriegt.
Richtig. Vielen Dank für deine Zeit. Das hat wirklich Spaß gemacht und wir würden uns sehr freuen, dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Zu einem anderen Thema. Ich würde einfach mal sagen, damit fahren wir es nach Hause. Wir sagen vielen Dank, liebes Internet, fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback.
Wie immer, in den Kommentaren.
In den Kommentaren. Und bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auf unserer Webseite. Und ja, dann sagen wir einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Ciao zusammen.